Neue Folge ist drin bei Dropbox, ne? Kannst du hören, wenn du willst.
Ich habe eben angefangen, als ich noch kurz ein, zwei Minütchen auf dich warten musste. Klingt jetzt so, als wäre ich so total bereit heute Morgen gewesen. Dabei warst du schon vor einer Stunde bereit und habe gerade angefangen. Ich habe es auf dem Schirm. Und dann habe ich schon wieder den Anfang gehört und dein Bild heute Morgen gesehen und dachte mir, nein.
Ja, das poste ich auch noch knallhart. Das Brot von letzter Woche.
Mach
aber
das.
Aber erst am Dienstag oder so oder am Mittwoch, wenn ein paar Leute mehr die Folge gehört haben.
Aber dank dir bekomme ich jetzt überall diese Videos angezeigt.
Warum dank mir? Ich schicke dir gar keine Sauerteig-Sachen.
Nein, aber das hört doch das Handy.
Ja, das ist aber nicht mein Fehler. Das ist dann der Fehler des Handys.
Ja, weil ich habe ungelogen seitdem meine ganze For You-Page bei TikTok voll mit Sauerteig-Startern. Selbst ich weiß jetzt, wie man so einen Starter ansetzt, ohne dass ich es jemals lernen wollte. Ich bin jetzt
ja,
Pro.
Ja, es wird Zeit.
Ja, ich habe sogar 500 verschiedene Rezepte mit Pesto. Heute Morgen habe ich eins angezeigt bekommen, so ein Croissant-Sauerteig.
Jetzt habe ich wieder einen Stift neben mir liegen. Erinnerst du dich noch an die Folgen, wo ich den ganzen Zeit
immer geklickt hast? Ja.
Oh, furchtbar. Ich muss den Stift wegmachen, sonst könnte es unangenehm werden für den einen oder anderen.
Deswegen lege ich immer, bevor ich dich und den Laptop aufstelle, so alles schiebe ich einfach so nach links und rechts und hinter den Laptop, dass so nur noch das Buch und das Mikro in meiner Reichweite sind, weil ich auch dazu neige, immer mit irgendwas in meiner Hand rumzuspielen. Ganz oft auch mit einem Stift, aber ich klicke nicht, sondern ich triller den immer so zwischen den Fingern.
Mm.
Klappt so lange gut, bis er irgendwo runterfällt. Deswegen habe ich das auch aufgehört zu machen, aber
furchtbar.
Mein Gott.
Ja. Wunderbar. So, lass uns anfangen.
Ja, ich bin bereit. Noch einmal schön, dass wir uns gerade beide synchron strecken.
Ja, die Stunde Zeit, die uns da genommen wurde.
Es hat aber bei mir heute Morgen direkt gepasst. Ich bin ja normal immer um kurz vor 7 wach. Und heute Morgen war ich um kurz vor 8 wach. Und da dachte ich, ach, guck mal, da ist sie, die Stunde.
Ja, bei mir ähnlich. Ich bin ja normalerweise aktuell so um 6, kurz vor 6 wach und war dann 7:15.
Ja, guck mal, perfekt, es läuft.
Ja, immerhin das.
Aber ich fühle mich jetzt auch nicht fit. Ich habe auch gefrühstückt endlich. Ich habe mein Kirschkernkissen warm gemacht. Ja.
Läuft, Vivi.
Ja, da bin ich einer Sekte beigetreten. Ich hatte ja bis vor, 5 Wochen, hatte ich weder Wärmeflasche noch Kirschkernkissen. So gar nichts. Ja, und dann wurde ich mehrfach darauf hingewiesen, dass das ein absolutes Muss ist und dass das so geil wäre. Und dann habe ich mir eins bestellt, das man so richtig cool als Schlauch formen kann.
Mhm.
Und ich muss es zugeben, ich mache nichts mehr ohne dieses Kirschkernkissen.
Ich habe eine Freundin, die fährt immer mit Wärmflasche in Urlaub. Weil einen Wasserkocher hast du fast überall. Und wenn es dann mal kälter ist, hat die immer eine Wärmflasche am Start. Voll schlau.
Wie gesagt, ich fühle es jetzt auch ziemlich.
Das ist dann die Emotional Support Wärmflasche.
Richtig, nach meiner Emotional Support Pflanze meinst du.
Ja. Aber um jetzt hier irgendwie mal die Überleitung hinzubekommen, ich glaube, Violet bräuchte auch dringendst eine Emotional Support irgendwas.
Ja.
Also in diesem Kapitel fehlt ihr ja alles. Sie hat keine Emotional Support Drachen, kein Emotional Support Friend, Boyfriend. Also läuft für sie nicht so ganz.
Ich finde, es läuft nicht so dramatisch, wie sie das darstellt. Es läuft nicht gut, aber sie dramatisiert auch schon ziemlich.
Oh ja.
Ja, wir kommen jetzt auch in den Gemütszustand bis Mitte Iron Flame, würde ich sagen.
Ich bin echt gespannt. Ich habe Iron Flame gar nicht mehr auf dem Schirm, vor allem den Anfang nicht. Ah, schauen wir mal. Aber ich bin auch kein Freund von Zayden. Also hier in dem Kapitel kann es mir keiner gefühlt recht machen.
Aber ich finde Tern okay.
Na, aber gut. Imogen finde ich ganz lustig, muss ich gestehen. Aber naja.
Drachenstunde, der Fantasy-Podcast.
Willst du uns mal aber noch mal einmal sagen, was letztes Kapitel vorgefallen ist?
Ja, also, Zayden hat ja seine Staffel zusammengesetzt für den letzten Abschnitt der Wargames. Und es war die Ansage, er muss nach Elfbein sich begeben und dort bekommt er seine Instruktionen. Und die waren dann on Tour, sind morgens direkt natürlich losgeflogen und haben dann so knapp 20 Minuten entfernt Halt gemacht an so einer Wasserstelle, damit auch die Drachen nochmal schön sich hydrieren können. Scheint ja heiß zu sein. Und wenn ich gerade schon das Wort heiß benutze, Zayden und Violet waren auch ziemlich heiß aufeinander, haben sich dann so einen kleinen Moment davon gestohlen, zu einem Felsen, glaube ich. Oder es war irgend sowas an so einer Felsformation, dass sie ein kleines bisschen geschützter waren vor den ganzen Voyeuren. Wir waren schon gerade wieder auf einem guten Weg. Ne? Mm. Und dann ging alles den Bach runter, so sinnbildlich nenne ich es jetzt mal. Weil dann sind nämlich Greifenreiter aufgetaucht. Und es wurde klar, Zayden ist nicht so ganz überrascht, eher zeitlich nur.
Aber nicht überrascht, wer da auftaucht.
Genau, richtig. Und das wurde dann sogar in dem Moment unserer lieben Violet klar, die ja öfter mal auf dem Schlauch steht. Aber da hat sie recht zügig geschaltet, shit.
Der Findest kennt du, dass die. Das recht zügig war?
Ja, weil sobald Zayden ja seine ersten Worte gesagt hat, war es ja klar.
Für uns ja, für sie finde ich nicht. Sie hat schon noch echt lang gebraucht, bis sie verstanden hat, das sind gerade nicht unsere Feinde, sondern Zayden arbeitet mit denen.
Ich fand
die wollte
aber,
ja noch platt machen.
Ja, aber das war bevor Zayden seine ersten Worte zu denen gesagt hat. Und da kann ich es noch verstehen. Aber ich finde, dafür, dass sie sonst immer so einen totalen Tunnelblick hat oder vor der Wand steht, hat sie hier, als er gesagt hat, ihr seid verdammt früh, hat sie ja instant realisiert, was abgeht.
Ja, ich bin immer noch der Meinung, das hätte man früher realisieren können, wenn man sich mal die Reaktion aller angeschaut hätte. Aber hier in dem Kapitel ist die ja genauso langsam. Naja.
Ja. Ich merke, du bist jetzt schon auf dem Trip.
Boah, war ich genervt gestern. Oh, also ich war zeitlich gestern auch wieder nicht ganz in meinem Plan und bin zwischen Sauerteig hin und her machen, habe ich immer hier das Kapitel zusammengefasst. Und der arme Sauerteig hat meine genervte Ader sehr abbekommen. Ganz schlimm. Aber okay, starten wir mit dem Vorwort.
Nicht das mit Trigger ja schon und Spoiler.
Passiert ja nichts.
Jetzt hast du mir meinen Job weggenommen, Mensch.
Ja, aber hier passiert ja wirklich gar nichts. Es stirbt keiner, wir spoilern. Mittlerweile ist ja alles da.
Es ist ein Dane-Trigger.
Ja, aber nee, also ich finde, da ist nicht Dane dran schuld, sondern wie.
Gut, dann ist es ein Wie-Dane-Trigger.
Aber das Kapitel fängt ja schon scheiße an, denn das Vorwort ist von Markham.
Ja.
Die unveröffentlichte Geschichte Navars, ich vermute, es ist eine Fortsetzung von dem, was wir letztes Kapitel hatten. Also er bezieht sich auf Fenn Ryerson. Er bezeichnet ihn als Wahnsinnigen, der jeglichen Bezug zur Realität verloren hat und gegen alle wettert. Und Fenn Ryerson beschuldigt alle einer gewaltigen Verschwörung.
Ich war überrascht, dass Markham das überhaupt in sein Buch aufnimmt.
Ja.
Weil dafür, dass er ja sonst so der Meister der Verschwiegenheit und der Geheimnisse ist, hat's mich überrascht, dass er überhaupt das erwähnt.
Ich war eher überrascht, wie spät dieses Buch geschrieben worden ist. Weil wenn er über Fenn schreibt, ist das Buch gerade mal erst 6 Jahre alt oder 5 Jahre alt. Mhm. Wenn überhaupt.
Ja.
Finde ich, für das seit 600 Jahren da schon was, also Navar ja schon besteht, finde ich das unfassbar spät.
Ja, aber die haben ja Bücher aus dem Sortiment genommen, nennen wir es jetzt mal nett. Das heißt, vielleicht hat Lewis auch hier eine Lücke füllen müssen.
Genau, das habe ich mir dann auch gedacht.
Ja.
Dass er das, was andere vielleicht geschrieben haben, dass er das einfach ja wegnehmen musste, weil sonst zu viel einfach veröffentlicht worden wäre.
Genau, und das passt ja auch zu diesem Fabelbuch, das ja komplett aus dem Archivkatalog verschwunden ist. Vielleicht wurde auch das Geschichtsbuch von davor mal kurz entfernt. Und dann hat Lewis gedacht, ja Mist, irgendwas müssen wir ja unterrichten. Irgendwie müssen wir ja unsere Geschichte erzählen. Dann muss halt der gute Lewis ran. Und er als Meister Schriftgelehrter, wer wäre besser geeignet, um uns da mal eine ganz brandneue Geschichte zu erzählen?
Ja, aber es ist so absurd. Es ist ja klar, dass Markham das nicht aufschreiben will, was hier passiert ist. Also er sagt ja, nee, also diese Verschwörung, die uns da angedichtet wird, ist ja so ungeheuerlich. Die habe ich jetzt weggelassen. Die kann ich hier nicht aufschreiben als Historiker. Bullshit. Also selbst wenn es eine Verschwörung wäre, müsste die doch aufgeschrieben werden. Aber nein, will er ja nicht, weil Fan hat gewarnt. Und das will er ja vertuschen.
Ja, aber hier steckt noch was anderes drin und das wird auch nachher im Kapitel nochmal aufgegriffen. Und zwar, dass da steht ja, dass Fan nicht nur King Tory, sondern alle, die bevor ihm auf dem Thron waren, ja dieser Verschwörung bezichtigt hat. Und Violet erinnert sich ja nachher an diesen Brief von ihrem Vater, wo ja auch drin steht, dass eine Generation davor schon entschieden hat, die Geschichte umzuschreiben. Und ich finde, das wurde bisher nicht aufgeklärt. Wo kam der Punkt, wo die Wennen verschwiegen wurden? Das muss ja nach dem Großen Krieg gewesen sein. Aber welche Generation und warum hat sich dafür entschieden?
Ich vermute, dass das recht schnell passiert ist. Aus dem einfachen Grund, die Navarianer haben gemerkt, okay, die Wennen sind da. Wir haben hier ein großes Problem. Wollen wir uns darum kümmern? Nö, uns geht's ja gut mit unserem Schutzzauber. Hätten sie sich da frühzeitig drum gekümmert, hätten sie wieder einen Krieg anzetteln müssen. Vielleicht sogar mit Poromiel, was sie ja nicht wollten. Ich vermute, dass die auch zu viel Angst hatten, dass Poromiel nach Navar zieht. Oder die Navarianer, beziehungsweise King, keine Ahnung, wer auch immer.
Reginald, der gute Reginald.
Ja, zum Beispiel. Hatten einfach Angst, okay, wir können ja unsere Grenzen auch nicht erweitern. Dass da irgendwann die Panik so groß war und die einfach keinen Bock mehr hatten und gesagt haben, ja, nach mir die Sintflut, Poromiel guckt, wie er klarkommt.
Okay, also du denkst, es waren schon eine der ersten Generationen nach dem Krieg, die angefangen haben, das zu verschweigen.
Ja, du hast gerade einen großen Krieg hinter dir, du hast ihn gewonnen. Hast du jetzt Bock, weiter Krieg zu führen, wenn du eigentlich fein aus dem Schneider bist? Klar, nicht die feine Art und Weise. Vor allem, wenn man halt bedenkt, dass die Greifenreiter oder die Greife und die Drachen ja mal zusammengearbeitet haben. Das Ganze hätte man ja wesentlich besser zusammenklären können.
Aber
die Frage ist ja auch, wann sind die Veneni nochmal groß geworden?
Ja, ich finde es aber faszinierend, wie leicht die hier ihre ganze Jugend blenden können. Weil so ganz unauffällig ist es ja nicht. Irgendwie muss ja Fan das direkt gemerkt haben, was da abgeht. Ne? Der Kontakt zu den Greifenreitern ist ja da. Die greifen ja Stützpunkte an. Das heißt, die wissen ja, was abgeht. Lilith weiß, was abgeht. Also ich finde es krass, dass die Führungsriege es zumindest schafft, dass diese ganzen Leute, die im Quadranten sind, dass die da ihre ganze Kindheit nichts davon mitbekommen haben und sich ja sogar noch über diese Fabeln so ein bisschen lustig machen, über diese Monstergeschichten.
Ja, ich find's noch viel krasser, dass auch der Rest nicht drüber spricht. Aethbyn ist ein aktiver Außenposten. Die müssten das alles mitkriegen, was da abgeht. Und trotzdem wird kein Wort darüber verloren. Also es sind ja auch andere Außenposten, die müssten Veneni mal gesehen haben oder zumindest wissen, gegen was die Greifenreiter da kämpfen. Aber es wird einfach nichts gesagt.
Ja, ich frage mich nur, wie du es hinbekommst, dass so, dass eine ganze Bevölkerung anfängt, was tot zu schweigen. Weil irgendwann muss ja dieses Dekret oder diese Entscheidung gefallen sein, okay, ne, wir streichen das jetzt aus unserer Vergangenheit. Aber da haben ja Leute noch gelebt, die das noch aktiv mitbekommen haben oder die wussten, was es tatsächlich für Wesen gibt. Und dann musst du ja theoretisch irgendwie es geschafft haben, die unter Kontrolle zu halten, dass das nach und nach auch nicht mehr generationsmäßig weitererzählt wurde von Eltern zu Kindern.
Ja, vor allem, das ist ja kein anderer Kontinent. Die Ödladen sind da. Da liegt Poromiel dazwischen, aber das ist ja nicht viel.
Nee.
Von der Distanz her auch. Das heißt, es muss jemand mitkriegen. Das kann mir keiner erzählen. Und dass die Drachen da auch so drüber schweigen. Also ich finde, sie ruhen sich sehr auf ihrem Schutzzauber aus. Und ich glaube, das Problem ist, dass der halt jetzt anfängt zu bröckeln. Mhm. Beziehungsweise auch so Menschen wie Fan einfach gesagt haben, ey Leute, wir haben hier ein Problem und wir müssen denen helfen. Ja, und klar, natürlich hat die Hinrichtung der vielen Eltern auch nochmal die Bevölkerung geschockt. Und vermutlich, dass viele auch gesagt haben, nee, bevor ich jetzt tot bin, halte ich lieber die Füße still und ziehe meine Kinder groß und mach das Ganze oder erzähle das Ganze als Märchen.
Vielleicht ist das auch so mit der einzige Grund, den ich finden kann, warum Lewis überhaupt das Ganze hier aufgenommen hat in seine Geschichte. Dass er damit quasi Fan für verrückt erklären wollte, beziehungsweise dessen Ansehen oder dem seine psychische Gesundheit da noch so ein bisschen in, ja, runtermachen wollte.
Ja. Markham sagt hier ja, die Hinrichtung war schnell und barmherzig. Haben wir ja auch schon oft genug drüber gesprochen, dass wir das ähnlich sehen. Für einen Wahnsinnigen, der zahllose Leben auf dem Gewissen hatte. Finde ich auch eine böse Formulierung, wenn man überlegt, dass, klar, die haben ja gegeneinander gekämpft anscheinend. Wir wissen darüber ja auch nicht so viel. Wir wissen nur, Brennan ist gestorben in einer Auseinandersetzung. Was auch immer da jetzt war, wissen wir meiner Meinung nach. Oder glaube ich nicht, oder?
Nicht so richtig, nein.
Ja, und deswegen, die haben ja auch genug Menschen auf dem Gewissen. Nicht nur Fan. Die ganze Auseinandersetzung hätte man wahrscheinlich irgendwie anders lösen können. Ja, Markham ist da sehr wertend.
Mhm. Du hast mich gerade auf eine Idee gebracht. Haben eigentlich die Greifenreiter Fan unterstützt?
Keine Ahnung.
Weil es gab ja ganz klar, sag ich mal, royalen Kontakt zwischen Fan und der Führungsriege von Poromiel. Ja. Und deswegen ist das jetzt, finde ich, eine gar nicht so abwegige Frage, ob da in irgendeiner Form die Greifenreiter diese Rebellion unterstützt haben, weil sie ja wussten, dass Fenn sich ja im weitesten Sinne auch für sie stark macht.
Ich weiß es nicht. Ich frage mich, wie diese ganze Rebellion abgelaufen ist und wie lange die auch ging. Wir wissen da sehr, sehr wenig drüber. Ich glaube, da finden wir jetzt auch keine Antwort mehr drauf und starten mit dem Kapitel. Wie betitelt hier jetzt erstmal die Greifenreiter immer noch als Feind? Also sie hat da jetzt gerade gar keinen Gedanken übrig, die irgendwie als Verbündete zu sehen. Sie sieht auch zum ersten Mal Greife und ihre Reiter, die man übrigens Flieger nennt. Völlig vergessen. Habe ich total verdrängt, dass man die Flieger nennt. Also wenn wir jetzt von Flieger reden, ist das die offizielle Bezeichnung für Greifenreiter.
Ich finde es halt krass, dass man die Flieger nennt, weil eigentlich sind die ja noch mehr auf dem Boden unterwegs, wie jetzt die Drachen.
Ja, keine Ahnung, aber ist okay, Flieger ist kürzer, kann ich damit arbeiten. Und jetzt sagt sie ja so schön, die Drachen verbrennen sie für gewöhnlich zu Asche. Also die Flieger plus die Reittiere, die halb Radler, halb Löwe sind. Nee, also natürlich halb Adler, halb Löwe. Und das ist noch so ein Grund mehr, warum ich nicht verstehe, dass jeder denkt, dass die Greife so ein Riesenproblem sind und das dem König so glauben. Wenn die Drachen einfach einmal machen müssen und die dann weg sind. Es ist mir unbegreiflich, wie blauäugig die ganzen Navarianer sind oder die meisten.
Ja, Violet erfüllt hier auf jeden Fall das Klischee.
Total.
Ja.
Aber nochmal, ein Drache macht und die sind weg. Wenn ein Tern macht, sind da wahrscheinlich 2, 3, 4 weg.
Ich finde es ein bisschen traurig. Irgendwie fühle ich gerade Mitleid mit diesen Greifen.
Ja, ich auch. Aber deswegen verstehe ich ja noch weniger, dass da so ein riesen Tamtam drum gemacht wird.
Ja, dass das so dieser auserkorene Feind ist.
Ja.
Aber so ganz ohne können die ja auch nicht sein, weil die haben ja schon auch ein paar Reiter an den Stützpunkten getötet. Was sich dann jetzt die Frage stellt, wie haben sie das geschafft?
Bleibt wirklich spannend. Zayden ist so ein bisschen genervt von der ganzen Situation. Klar, die wollten sich erst am nächsten Morgen treffen. Ich vermute, dass der Rest der Lieferung noch in Athbin ist. Das wollte er wahrscheinlich erstmal holen gehen und dann mit rüberbringen.
Mhm.
Und wie ignoriert irgendwie gefühlt dieses ganze Gespräch? Die hat ja nur Augen für den angeblichen Feind.
Ja.
Die tragen übrigens braun statt schwarz.
Aber ich denke schon ein bisschen dunklereres Braun.
Ja, also jetzt nicht dieses Beige von den Schreibern.
Nee, genau.
Also wirklich so typisches braunes Leder hätte ich
gesagt. Ah, es wäre ja nicht meine Farbe.
Nee, meins auch nicht.
Mir steht das ja absolut nicht, braun.
Aber passt zu den Greifen, die sind ja so beige-braun, sind die ja eher.
Ja, natürlich. Ich finde schon, wir sind im Fashion, sind wir drin. Ich finde es aber süß, dass die sich so ein bisschen passend zu ihren Greifen anziehen. Stell dir mal vor, unsere Reiter würden auch, um sich zu tarnen, immer die Farbe ihres Drachen tragen.
Ja, weil er tut das ja.
Ja, aber als Einziger.
Bei einem Drachen.
Ich wollte gerade sagen, das wäre ja an sich, wäre das ja wohl gar keine schlechte Idee, oder?
Was willst du nicht da groß tarnen, wenn du mit so einem 8-Meter-Vieh um die Ecke kommst? Da sieht man dich mit 1,80 Meter oder 1,90 Meter jetzt auch nicht so wirklich drauf. Bei den Greifen, die sind kleiner. Vielleicht verschmilzt das dann mehr, ich weiß es nicht.
Kennst du diese Videos, wo Leute sich so tarnen zu diesem zu diesem Sound von der Schuh des Manitou. Den größten Anschleichspaß hat man im freien Gelände, wo die dann so ein Ästchen vor sich halten.
Also ich kenne Schuh des Manitou, aber die Videos kenne ich nicht. Aber mal gucken, ob das Handy mitgehört hat und ich jetzt nachher bei TikTok oder was auch immer das jetzt angezeigt
bekomme. Okay, also lange Rede, kurzer Sinn. Du meinst, ich brauche jetzt gar nicht so viel Gedanken an die Tarnung zu verschwenden hier.
Nee.
Okay.
Vielleicht, ich habe manchmal das Gefühl, dass die Greife und ihre Reiter noch ein Ticken enger sind als die Drachen und ihre Reiter.
Ich glaube, die sind ehrlicher, weil die müssen ja keine Geheimnisse voreinander haben. Die Greifen und ihre Flieger, danke, dass wir das jetzt wissen, ich weiß nicht, warum, es gefällt mir nicht, egal. die wissen ja genau, was abgeht. Ja. Das heißt, da gibt's ja wenig Unausgesprochenes. Und ich denke, das Problem bei den Drachen und den Reitern kommt daher, was die verbergen wollen. Diese ganze Rasse der Drachen. Ja.
Aber dadurch ist ja auch einfach eine Bindung stabiler und ausgereifter. Und das, finde ich, merkt man auch später in Buch 2 und 3 brutal. Und alleine auch, dass die Greife ja sterben, wenn der Flieger stirbt. Da ist ja, geht's ja in beide Richtungen. Gibt mir immer so ein bisschen das Gefühl, okay, da ist noch irgendwie ein bisschen mehr, ein bisschen was anderes, wie auch immer man das nennen will.
Ja, krass, die Drachen halten einfach was von sich zurück.
Ja.
Ja.
Und wir merken ja hier an an Violet und Zayden, dass etwas zurückhalten nicht gut für die Beziehung ist. Aber gut, Violet findet, dass die Greife aussehen, als würden sie sie gerne snacken oder als Abendessen vertilgen. Ich glaube, die gucken aber einfach immer so. Ich habe das Gefühl, die Greife haben kein mega freundliches Gesicht. Aber die Drachen ja auch nicht.
Ja, aber warum sollen die Greifen sie jetzt auch gut finden? Die wissen, wer ihre Mutter ist. Das war ja auch fast einer der ersten Sätze, der von den Fliegern gefallen ist. Und was genau sollen die Greifen jetzt an ihr positiv finden? Die haben ja keine Erfahrungswerte mit ihr. Wissen nur, Alter, ihre Mutter, die finden wir zum Kotzen. Ja, dass die jetzt da auch nicht freundlich gesinnen sind, kann ich verstehen. Aber sie machen ja nichts. Also sie halten sich zurück, weil selbst die wissen auf jeden Fall, lieber mal ein Schrittchen weiter wegbleiben, bevor hier so ein Drache spontan seine gereizte Phase erreicht.
Ja, vor allem Tern sagt Violet ja auch, pass auf, die machen auch nur den winzigsten Schritt und dann hab ich einen Snack. Jetzt ist meine Frage, Vivi, Greif oder Pulloverschwein?
Was ich lieber essen würde als Drache? Ich weiß es nicht. Lass mich mal kurz drüber nachdenken. Also, wir haben halb Löwe, halb Adler. Schwierig. Also klar, wenn die abgefackelt werden, sind ja auch die Federn abgefackelt, ne? Muss man da noch rupfen?
Ähnlich wie das geröstete Pulloverschwein.
Ich weiß nicht warum, aber ich habe das Gefühl, die Greife schmecken nicht.
Die müssen ja auch sehr drahtig sein, glaube ich. Ja,
deswegen, ich glaube, ich würde mich fürs Pulloverschwein als Drache entscheiden.
Okay. Wollte ich nur mal in den Raum werfen.
Ja, für was würdest du dich denn entscheiden?
Ich weiß es nicht. Ich habe es mir echt gestern überlegt, aber ich glaube, man hat auch einfach mehr Spaß mit dem Pulloverschwein, wenn man da so drüber fliegt und die dann so.
Oh, bist du sadistisch?
Ich habe da immer die Szenen aus Drachenzähmen leicht gemacht im Kopf.
Ja, ich auch.
Das sieht auch schon sehr lustig aus. Und das machst du mit einem Greif jetzt nicht so leicht, weil der kann ja wegfliegen. Obwohl, toll. Im Flug sich einschnappen, könnte auch was haben.
Ich habe jetzt das Bild vor Augen, wie die versuchen wegzufliegen, dann ein Drache hinten dran Feuer speit und die dann halt aus der Luft abstürzen, weil ja ihre Federn weggesenkt sind. Das ist jetzt auch eine makabere Vorstellung. Mensch.
Sag ja, die Elche, Leute, die Elche. Da hast du noch den Zahnstocher inklusive.
Super, jetzt habe ich schön. Bilder vor Augen, die hätte ich nie ohne dich gehabt.
Ja, Violet checkt jetzt endlich, dass Zayden mit den Fliegern arbeitet und nicht gegen sie. Hat ja jetzt auch lang genug gedauert. Und die Flieger sind nicht da, weil sie den Zeitpunkt irgendwie verpasst haben, sondern sie sind von Dreythus aus auf Patrouille gegangen. Es ist eine Flugstunde vermutlich entfernt, nicht eine Gehstunde oder eine Fahrstunde. Und sie wollen unsere Staffel jetzt warnen, da vor 2 Tagen ein Dorf in der Nähe von einer Horde Veneni angegriffen worden ist. Und das Dorf wurde dem Erdboden gleichgemacht. Wie viel ist eine Horde bei Veneni? Oder was ist allgemein eine Horde?
Das bringt mich jetzt zu der Frage, aus was so eine Kompanie besteht. Da haben ja Leute uns drauf geantwortet übrigens.
Ja.
War auch sehr schön. Uns hat, glaube ich, sogar jemand geschrieben, der wirklich selbst beim Militär arbeitet und hat auch noch so unterschieden, es kommt drauf an, in welchem Bereich man sich befindet. Je nachdem kann das extrem stark variieren. Also danke nochmal dafür, für diese Info. Die habe ich gelesen. Eine Horde. Keine Ahnung, können wir nicht davon ausgehen, dass das so viele sind, wie wir in einem Kapitel treffen?
Ich finde es halt wenig. Also wenn du 4 Wildschweine siehst, sprichst du, glaube ich, nicht von einer Horde.
Aber ich würde jetzt hier zu dieser Horde vielleicht dann auch die Weibern dazu zählen. Ich weiß, was du meinst, wenn ich nur die Anzahl der Wennen jetzt im nächsten Kapitel betrachte, wären es wenige. Aber wenn ich die jetzt als komplette Einheit sehe, weißt du, wie ich meine?
Ja, dann kann ich damit arbeiten.
Ja.
Aber ich finde 4 als Zahl zu wenig, um es als Horde zu deklarieren.
Ab wann würdest du es denn Horde nennen?
Ach, schon so 10.
Okay. Aber ich glaube, so viele waren es nicht.
Nee, und 10 Veneni willst du auch nicht auf einmal antreffen.
Nein, ich glaube auch nicht, dass es so viele waren. Ich glaube wirklich, dass das hier genau diese Gruppe an Wennen sein könnte. Ich denke,
brauchst du auch nicht.
Ja.
Die kommen mit 4 ja weit genug voran. Du brauchst keine 10.
Ich denke, die sind halt auch in der Nähe geblieben. Also selbst die Wennen, gehe ich mal davon aus, werden nicht jedes Mal von den Ödlanden aus komplett durch Poromir reisen, um dann dort ein Dorf anzugreifen und dann wieder den ganzen Weg zurückzufliegen. Ich denke, dass die irgendwo da ihre Schlupflöcher haben oder ihren Unterschlupf irgendwo haben und dass die jetzt nach diesem Angriff von vor 2 Tagen sich einfach so ein bisschen rar gemacht haben und jetzt auf den nächsten Moment warten.
Ja, hätte ich auch gesagt. Ich finde es halt krass hier, dass Imogen so dagegen hält mit, die Veneni gehen nicht so weit nach Westen, die kommen da nicht hin. Sag mal, warum hinterfragt sie das in dem Moment? Ne? Also, dass die Flieger nicht lügen, sollte hier klar sein, weil sie wissen ja, was passiert. Mhm. Die Flieger sagen jetzt sowas ja nicht aus Spaß.
Ich denke aber, dass so tough Imogen oft tut, dass auch sie extremst großen Respekt vor so einem Wennen mit seinem Weibern hat. Und ich denke eher, das ist so, ich möchte das nicht eingestehen, was hier gerade wirklich abgeht. Ich versuche, die Realität von mir zu schieben, indem ich einfach direkt widerspreche. Ich glaube nicht, dass das böse gemeint ist, sondern eher so ihre Art der Realitätsverzerrung.
Ja, kann gut sein. Violet ist natürlich völlig verwirrt. Für sie waren das immer nur Märchen und Fabelwesen. Die Frau will auch mehr sagen als die Fliegerin. Zane verbietet es ihr. Er dürfe keine Details wissen, da sie sonst alles aufs Spiel setzen würden. Es reiche, wenn einer von ihnen verhört werden würde. Und dann denke ich mir da so, ja, aber es reicht doch jetzt schon aus, wenn die Führungsriege in einem Verhör fahren würde, dass sie Waffen an die Flieger rausgeben. Das reicht doch schon, dass alles zu Brüche geht. Also sind doch genug Infos da.
Aber was wollte sie hier überhaupt sagen? Was hatten die dabei? Also, weil da steht ja, sie waren unmissverständlich Wennen und hatten eine von ihren
Lehrmeistern, vermute ich.
Okay.
Dass einer der ich weiß nicht mehr, wie die
Sage, die Kategorien im Englischen waren. Heißen die Sage, glaube ich, die ganz oben stehen, oder?
Ich weiß nicht mehr, muss ich mir für nächstes Kapitel einmal nochmal angucken. Aber auf jeden Fall vermute ich, dass es hier um diesen einer der Höheren geht, der doch auch dabei ist, nächstes Kapitel.
Ich habe hier halt leider so kleine misstrauensparanoide Anfälle gerade. Weil bisher immer in diesem Buch, wenn ein Satz unterbrochen wurde, war das was extremst wichtig eigentlich gewesen wäre als Info. Und Zayden ist zu clever, der unterbricht hier, glaube ich, nicht aus dem Grund, den er nennt. Das mit diesem Verhör ist meiner Meinung nach eine Ausrede. Entweder will er hier noch kurz den Moment haben, um Violet noch 1-2 Infos selbst zu geben. Das wäre so der bessere Grund. Ich weiß es nicht. So gern ich ihn mag, glaube ich ihm hier seinen Grund nicht und würde gerne wissen, warum er unterbrochen hat.
Ja, der Grund ist Bullshit. Wie gesagt, es reicht ja aktuell schon, wenn die verhört werden. Und die sehen das mit Athben, mit den Fliegern, mit den Treffen. Das reicht meiner Meinung nach schon. Also deswegen glaube ich, dass der Grund hier vorgeschoben ist.
Nur mir fällt außer, wie gesagt, Violet und ihre Anwesenheit, fällt mir gerade kein Grund ein. Alles andere wäre viel schlimmer oder würde darauf hindeuten, dass er noch eine andere Info oder Verbindung hier hat, die er nicht offenlegen möchte.
Genau. Tern weiß Bescheid. Wie fragt ihn das nämlich? Kapierst du das? Und er sagt, leider ja. Das ist ja das, wo ich immer hinterfragt habe, weiß er wirklich alles? Ja, ist jetzt ja. Deswegen glaube ich einfach, dass Tern zu wenig getan hat. Aber kommen wir gleich noch dazu, wenn die Diskussion aufkommt. Der Flieger verspottet jetzt so ein bisschen Violet und sagt dann auch, die jüngste Sorengale, die würde wahrscheinlich einen Haufen Lösegeld bringen. Damit könnte man genug Waffen kaufen, um Dreythus ein ganzes Jahrzehnt zu verteidigen. Das findet Tern ja absolut nicht lustig, aber was denkt der denn, was die für die Sorengale bekommt?
Ich bin mir vor allem unsicher, ob King Tory wirklich so viel für sie bezahlen würde.
Nein.
Ich bin der Meinung, Lilith würde vorher ganz Poromiel dem Erdboden gleich machen, das ist klar. Die würde auf jeden Fall bis zum bitteren Ende für Violet kämpfen. Aber ich bin der Meinung, dass ein King Tory, dass der da noch nicht mal für die Tochter von einer seiner höchstrangigen Generalinnen so viel Lösegeld zahlen würde, sehe ich jetzt nicht vor mir.
Nee, ich auch nicht.
Der sitzt eher auf seinen Goldmünzen drauf. Ich stelle mir den manchmal vor wie Dagobert Duck, dass der lieber mal durch die Schatzkammer durchschwimmt, wie da ein Lösegeld zu bezahlen.
Ja, bin ich voll bei dir.
Okay.
Violet ist jetzt auch nicht so ganz angetan von dieser Aussage und die ist ja eh auf 180 und lässt jetzt so ein bisschen ihre Blitze in den Wolken los, um mal kurz zu sagen, Leute, nicht ganz lustig, was hier abgeht. Bodhi checkt das ja auch relativ schnell, dass das jetzt hier gerade nicht in die richtige Richtung geht, tritt an ihre Seite. Ich glaube, Bodhi liegt sehr, sehr viel an Violet. Die Theorie, dass er verliebt in sie ist, sehe ich noch nicht.
Mhm.
Vielleicht später. Aber ich glaube, also er weiß ja, wie viel Zayden an ihr hat. Und er deswegen, ja, halt auch jetzt hier mal ein bisschen Verantwortung übernimmt.
Ja, ich muss jetzt auch kurz einen kleinen Spoiler auspacken, aber das Ende des Buchs betreffend. Also ich gehe nicht weiter als Fourth Wing. Aber zumindest sagt mir dieser Austausch hier, dass der Greifenreiter nichts von Brennan weiß. Weil er bezieht das ja auf die komplette Familie Sorengale. Das heißt ja, dass Zayden dieses Detail für sich behalten hat. Dass selbst seine verbündeten Flieger scheinbar nichts oder zumindest dieser Flieger nichts weiß von Brennans Verstrickung in das Ganze.
Weiß ich nicht, bin ich ehrlich. Ich finde nicht, dass das hier so klar ist. Ich finde, er sagt ja auch, du könntest eine Sorengale. Könnte er ja auch nur von den weiblichen sprechen, weil
ja,
er
aber
weiß.
Das ist jetzt wieder Übersetzung, weil im Englischen macht es ja grammatikalisch keinen Unterschied. Und da hat jetzt wieder, sag ich mal, die Person, die das ins Deutsche übersetzt hat, hat er sich für weiblich dann entschieden in dem Moment.
Ja, aber deswegen kannst du es in beide Richtungen überlegen.
Mhm.
Weil Zayden sagt ja auch, wenn du einen Schritt auf diese Sorengale zugehst oder so, irgendwie hat er doch hier gesagt.
Ja, ja, you take a step toward that Sorengale.
Ja, deswegen weiß ich nicht, wie viel die Flieger doch wissen. Ich glaube schon, dass die Bescheid wissen.
Oder nur Ausgewählte. Vielleicht wirklich nur Sirena und Katrina.
Keine Ahnung.
Okay.
Es ist alles ein bisschen fraglich an der Stelle. Noch. Vielleicht finden wir das gegen Ende oder in Iron Flame besser raus.
Ja.
Die Greifenreiter müssen jetzt auch wieder los. Also die Flieger, sie müssen kämpfen. Und sie hoffen, dass die Reiter sie unterstützen werden. Und jetzt wird Violet klar, dass alle Bescheid wissen, außer ihr. Und jetzt Imogen ist mal wieder am Start mit toi, 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 viel Glück, Ryerson. Und sie geht. Die bleibt ja gar nicht lang. Die geht einfach.
Ja, also ich finde es hier ein bisschen mies, dass Violet direkt dann in ihren Gedanken erwähnt, dass sie das Rebellionsmal unter dem Ärmel hervorscheinen, nennt man das so, hervorstechen sieht.
Ja, weil jetzt langsam ihr klar wird, dass die allen Rebellionsmal
haben. Ich weiß, aber es gefällt mir nicht, weil es so in diese Richtung tendiert, wie alle anderen, die immer behandelt haben. Weißt du, wie ich meine?
Nee, finde ich hier nämlich gar nicht. Das ist ja das, was ich dir letztes Kapitel ja schon gesagt habe. Die hat so die Scheuklappen auf. Und jetzt wird ihr klar, oh, ich sehe ein Rebellionsmal hier, ich sehe ein Rebellionsmal da und da, da, da.
Mhm.
Und endlich kommen mal die Puzzlestücke zusammen und ihr wird klar, die haben alle ein Rebellionsmal. Nicht bezogen auf, die sind alle scheiße, weil sie ein Rebellionsmal haben, sondern die haben was gemein.
Okay.
Und das ist das, wo ich dir denke, oh, endlich schaltet sie mal ihr Hirn ein und checkt, okay, hier passiert was. Es sind ja auch nur Kinder dabei, also Separatistenkinder dabei.
Ja, okay, wenn ich auf die nächste Seite weitergehe, ja, passt das ein bisschen mehr zu deiner Erklärung. Es war nur einfach so ein komischer Moment, weil es für mich so klang, als würde sie sich zeitgleich distanzieren innerlich von diesen Leuten. Egal, wie gut sie die letzten Monate kennengelernt hat. Verstehst du so ein bisschen, was ich meine?
Ja, macht sie, glaube ich, aber schon, weil sie ja jetzt weiß, die haben mich alle angelogen. Aber okay. Das hat nichts mit den Rebellionsmerkmalen zu tun, sondern einfach, das hätte auch eine Quinn sein können. Sie hat aber also Quinn hätte sie in dem Moment angelogen, also distanziert sie sich. Das hat nichts mit den Rebellionsmalen zu tun.
Übrigens.
Aber dass sie die jetzt sieht, da macht's jetzt Klick.
Okay. Übrigens wird hier immer noch nicht der Name von dem Letzten genannt, der mir noch fehlt.
Ja.
Ich hab mich so geärgert. Ich meine, ich war mir ja schon recht sicher, dass ich den Namen nicht überlesen hatte. Aber, jetzt muss ich das Aber erwähnen, jetzt ist es ja heute Sonntag und morgen kommt erst die Folge zu Kapitel 34 online. Und es hat mir jetzt gefehlt, dass mich irgendjemand aufklären kann, falls mich jemand aufklären kann. Ich bin ja immer noch nicht sicher, ob in Iron Flame oder irgendwann der Name dieser letzten Person noch kommt.
Aber in dieser Pre-Schnacksel-Szene fehlt uns ja sogar zwei.
Ja, genau.
Also egal wie, ich glaube, das ist einfach ein kleiner Buchfehler. Vielleicht wissen wir ja zum großen Kampf mehr.
Ich bin mal gespannt. Vielleicht habe ich es ja wirklich irgendwo überlesen und es kommt morgen irgendwo als Spotify-Kommentar wie Phönix aus der Asche.
Das wär super. So, und ab jetzt geht mir hier jeder auf den Keks. Muss ich leider so sagen. Violet könnte ich helfen, Zayden könnte ich helfen, Taryn macht's auch nicht besser. Der Einzige, der ich nicht böse sein kann, ist Goldie, weil die einfach noch ein Baby ist und ich glaube, von Taryn und von Sigel wirklich was auf den Deckel bekommen hätte. Aber ansonsten kotzen mich hier gerade echt alle an. Ich fand's so schlimm, es zu lesen.
Es hat mich beim zweiten Lesen jetzt nur überrascht. Ich hatte das ausgeblendet, dass Endana ja auch genau wusste, was abgeht. Das ist mir erst wieder aufgefallen, als sie hier instant quasi geschlussfolgert hat, nicht nur Taryn, sondern auch Endana haben mich angelogen. Fand ich übrigens interessant, dafür, dass sie vorher so blauäugig war, dass sie hier direkt gemerkt hat, oh, beide Drachen wussten, was abgeht, hätte ich jetzt, glaube ich, nicht geschlussfolgern in dem Moment. Gerade weil Endana so klein noch ist.
Dass Vielleicht Endana ist sie davon aber einfach ausgegangen. Also, dass sie gar nicht gedacht hat, Endana könnte nichts wissen. Ich denke, dass vielleicht einfach, dass der Gedanke war von ihr, okay, Taryn weiß Bescheid, dann weiß Goldie bestimmt auch Bescheid, weil sie Gail Bescheid wusste.
Ja, das meine ich ja, aber mir wäre der Gedanke so nicht gekommen. Ich glaube, dass ich hier nicht so schnell geschlussfolgert hätte, dass Endana von der ganzen Sache aus auch wusste. Ich glaube, da wäre ich jetzt ein bisschen naiver ihrem Alter gegenüber gewesen.
Das kann gut sein, ja.
Ja.
Es wusste ja wirklich gefühlt jeder, der hier anwesend ist. Und Taryn sagt dann ja, es gibt ein Band, das stärker ist als das, als zwischen Reiter und Drachen. Ja, und jetzt wissen wir auch, okay, es ist das Band zwischen verpaarten Drachen, das steht über allem. Und Taryn und Sigel, das ist ja einfach eine innige Liebe. Das ist ja unbeschreiblich, glaube ich, wie sehr die auch leiden, wenn die zum Beispiel getrennt sind und so. Ich glaube, das kann sich unser einer gar nicht vorstellen.
Ja, und da muss ich jetzt einen Mini-Spoiler ansprechen, aber ohne Details. Also wer das jetzt nicht hören möchte aus Iron Flame, einfach 30 Sekunden vorspringen. Und ich glaube, dass Taryn deswegen so verletzt ist in Iron Flame, als er rausfindet, dass Sigel bei einem Geheimnis das Band zwischen ihr und Zayden als wichtiger eingestuft hat, wie das zwischen ihr und Taryn.
Verständlich.
Ja.
Weil andersrum, Taryn hat ja das nie gemacht.
Mhm.
Das ist ja auch ein brutales Geheimnis. Und trotzdem hat Taryn dazu Sigel gehalten. Und ich finde, die Geheimnisse sind ungefähr auf gleicher Ebene.
Ja.
Und immer dieses Große und Ganze drüber schieben, finde ich auch nicht okay. Vor allem, wenn man ja weiß, oder auch Taryn ja weiß, dass Violet mehr damit zu tun hat, als wir aktuell wissen. Aber okay. Zayden kommt jetzt langsam näher. Und da ist ja jetzt keine Ahnung, ein bisschen weniger als eine halbe Seite. Erstmal nur Gelaber. Also der kommt mir viel zu wenig schnell zur Sache. Also wenn ich selten, glaube ich, gewesen wäre, ich wäre direkt hin, du pass auf, ihr verschwindet jetzt alle, wir müssen hier was klären und hör mir einfach zu und bam, 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 bam und würde alle Infos da rausholen. Aber nee, er schlendert jetzt erstmal gefühlt auf sie zu, weiß aber, dass er sie besser nicht anfasst. Sie denkt jetzt an Dane, hatte der vielleicht doch recht. Also er gibt ihr jetzt auch die Möglichkeit, so diese ganzen falschen Szenarien einmal in den Kopf zu bekommen.
Ja, ich habe gerade überlegt, ob ich das wirklich falsche Szenarien nennen würde.
Ja klar, Dane hat ja immer gesagt, dass...
Ja, aber auch das, was danach kommt. Sein Vater war der große Betrüger, der meinen Bruder das Leben gekostet hat, aber Zaydens Verrat genauso schlimm.
Ja, sind falsche Szenarien.
Ich weiß nicht, ob ich die in dem Moment falsch finde. Nicht aus ja, ihrer doch. Sichtweise. Für
Boah,
uns.
Doch. Boah. Also ich finde Zaydens Verrat jetzt auf eine Stufe mit Fenn und dem Mord an ihrem Bruder zu stellen, brutal hart.
Ja, aber das wäre ja dann eher übertriebene Gedanken. Aber falsch finde ich sie nicht. Weil für uns ist hier in dem Moment klar, es muss noch was kommen. Es ist nicht so, dass er sie benutzt hat. Das habe ich nie gedacht. Aber dass sie in dem Moment jetzt erstmal gar nichts mit sich anzufangen weiß und dass ihr solche Gedanken kommen, dass sie hat ja die letzten Monate, hat sie ja als Erste sich komplett dem geöffnet, hat ihm angefangen zu vertrauen und alles.
Aber Vivi, das ist doch das, was ich sage. Er hätte da jetzt viel schneller reagieren müssen und die direkt mit Infos zuknallen oder irgendwas tun. Aber nein, er schlendert da rum, es wird hier noch gefühlt gleich noch 3 Witze gemacht und das kommen gar keine Informationen. Und die Gedanken finde ich falsch, die sie hat. Die verstrickt sich jetzt da in eine Kette an Dingen, die ja einfach nicht stimmen.
Aber ich glaube nicht, dass es besser gewesen wäre, wenn der direkt losgeredet hätte. Wenn ich jetzt von mir ausgehe, ich hätte auch eine Sekunde gebraucht, um das setzen zu lassen. Vielleicht, ja, verstricke ich mich in dem Moment dann in andere Gedanken. Aber ich bin der Meinung, direkt loszulabern und da die zu bombardieren mit Infos, wäre genauso katastrophal schiefgegangen. Bei mir wärst du damit gar nicht weitergekommen. Ich glaube, ich wäre da völlig in die falsche Richtung getriftet, wenn jemand direkt geredet hätte.
Du hast aber keine Siegelkraft, die hier Leute umbringen kann. Und die schon am Knistern ist.
Ja, okay. Die Siegelkraft knistert. Gebe ich dir recht. Aber ich bin trotzdem der Meinung, du kannst
deswegen
nicht...
Deswegen glaube ich auch, dass Bodhi da ist. Das ist der Hauptgrund, warum Bodhi jetzt hier noch am Start ist. Der kann Siegelkräfte neutralisieren.
Aber Liam ist ja auch noch da. Ich glaube, die Einzige, die direkt so Ciao gesagt hat, war Imogen.
Aus gutem Grund, hätte ich auch gemacht, bin ich ehrlich. Liam ist da, weil der immer da ist.
Ich glaube aber auch noch, Garrick ist da. Ich glaube wirklich, dass Imogen eine der wenigen war, die gesagt hat, so Ciao. Vielleicht ist da noch einer der unwichtigen, ja, da aus dem dritten Jahr, von dem wir noch nicht mal den Namen wissen, der ist, glaube ich, mit Imogen, hat der sich angeschlossen und ist gegangen. Aber ich glaube, dass die meisten anderen, die Violet zumindest ein bisschen kennen, dass die alle stehen geblieben sind.
Es sind ja aber auch nicht alle da. Das haben wir doch im letzten Kapitel gesagt, dass nicht alle da sind. Sind noch ein paar zurückgeblieben, wo auch immer sie waren.
Jo, aber die da waren, da sind, glaube ich, nur 2 gegangen. Und alle anderen sind stehen geblieben.
Hey, wer ist denn noch da? Zayden, Garrick, Liam und Bodhi, das war's.
Nee, der aus dem zweiten Jahr, glaube ich, auch noch.
Ja, weiß ich nicht. Aber ist ja egal. Ich finde trotzdem, dass es hier völlig der falsche Ansatz ist. Also, dass Violet hier auch in ihren Gedanken brutalst übertreibt. Zayden hat ihr bis jetzt gar nichts Böses getan. Dieses ganze Jahr lang hat er ihr versucht zu helfen. Er hat sie unterstützt. Er hat sie mit Dolchen ausgestattet. In beide Art und Weisen und so weiter und so fort. Und da jetzt instant, ohne Umschweife, das Böseste vom Bösesten zu denken, ohne mal kurz durchzuatmen und sich die Fakten darzulegen, sie ist eine ausgebildete Schriftgelehrtin. Und dafür finde ich sie hier zu impulsiv.
Ja, und genau da bin ich jetzt wieder voll bei dir. Da finden wir uns nämlich jetzt wieder. Das ist nämlich genau das, was mich die ganze Zeit schon so unfassbar abnervt, dass sie bei Zayden innerhalb von Sekunden immer bereit ist, vom Allerschlimmsten auszugehen. Ab Tag 1. Und egal, was man bei Dane an Anzeichen gesehen hat, hat sie aber genau das Gegenteil gemacht und ist immer vom Besten ausgegangen. Und das ist so ein Charakterzug, der mich an ihr mit am meisten stört. dass es Menschen gibt, bei denen sie noch nach dem 500. Scheiß sagt, ach, das hat er nicht so gemeint. Und dann kommt aber Zayden, macht eine Sache oder will mit ihr mal kurz nicht reden mit dem Gefechtskundeunterricht. Und sie geht direkt davon aus, ah, er hat Sex mit der anderen. Oder wie du sagst, dann hier jetzt, ah, das ist der Teufel in Person. Und ich verstehe das nicht. Wie kann man denn so gegensätzlich reagieren bei Leuten?
Ja, heißt aber für mich auch immer noch, sie vertraut Zayden nicht zu 100%. Dane vertraut sie. Sie merkt man ja hier in dem ganzen Kapitel.
Ja, super, wie dumm ist die Alte denn?
Ja gut, das ist jetzt eine andere Sache. Aber Zayden weiß ja auch, wie sie in Bezug auf ihn reagiert. Und er tut hier gerade nichts, um irgendwie dem Ganzen hier Wind aus den Segeln zu holen. Er weiß doch, sie ist eine Schriftgelehrtin. Er weiß, welchen Brief beide gefunden haben. Er könnte hier viel schneller ihr Fakten geben, um dieses Schriftgelehrtengehen zu kitzeln und das Ganze mal runterzufahren. Aber
vielleicht,
nö.
Vielleicht ist der junge Mann, was wir ja nicht vergessen dürfen, ist er aber auch gerade situationsbedingt maximal überfordert, auch wenn er das überspielt mit seinem Gesichtsausdruck. Aber der ist hier
aber
auch.
Ja, aber sorry, da ist er selbst dran schuld.
Ja, er ist aber in eine Situation jetzt hier auch reingekommen, die er ja nicht erwartet hat. Das hat er ja mehrfach gesagt, dass er dachte, dass er die erst am nächsten Tag trifft. Der hat sich das vielleicht innerlich schön schon ausgemalt, wie er Violet da irgendwann mit dem roten Teppich ausgerollt und einem Tässchen Tee in der Hand dann mal so langsam sagt, was abgeht, vielleicht die da so ranschiebt. Und ich glaube, der ist auch überfordert, der überspielt's nur besser.
Dass das nicht funktioniert, hätte dem klar sein müssen. Tern hat's ihm ja auch noch dreimal gesagt. Okay. Also ab dem Zeitpunkt, ab dem die losgeflogen sind Richtung Aspen, hätte er was sagen müssen. Er hätte im Flug genug Möglichkeiten gehabt, neben sie zu fliegen und über ihre mentale Verbindung ihr das ganze Szenario einmal zu erklären. Dass das schief geht oder dass er das nicht in seiner Traumvorstellung ihr sagen kann, war ab dem Zeitpunkt klar, als Atis die Aufgabe verkündet hat. Und den Vorwurf mache ich ihm auch. Und ja, wir reden immer darüber, er ist 23 Jahre alt, er ist ja noch ein junger Kerl. Jo, aber 23 in diesem Kriegsszenario ist was anderes wie vielleicht 23 heute Student, der sein Leben genießt.
Also ich sag's dir, ich bin hier trotzdem mehr auf seiner Seite und ich hätte da, glaube ich, sie jetzt schon langsam abgeschossen. Bin ich ganz ehrlich zu dir, weil diese Gedanken, die sind alle fucking Traitors, steht bei mir im Englischen. Dass sie da direkt jeden hier von denen in so eine Schublade steckt. Selbst Liam, sag ich mal, oh nee, da bin ich raus. Aber Hauptsache, wir vertrauen Dane 500 Seiten lang und machen jeden Scheiß mit, den der da so von sich gibt. Aber dann hier direkt die so aufs Übelste einzusortieren, nee, also ich wäre raus. Die hat eigentlich noch Glück, dass die Leute um sie rum sie immer so in Watte packen. Und das machen sie ja. Selbst Tern packt sie in Watte hier, Zayden packt sie in Watte, Liam, die wissen ja alle, dass sie die von vorne bis hinten eigentlich nur mit Puderzucker müssen bestäuben. Aber ein normaler Mensch mit ein bisschen Rückgrat, bin ich ehrlich zu dir, hätte eigentlich die hier schon müssen abschießen und sagen, komm, du bist so naiv, weißt du, wie ich meine?
Geht. Da hätt's krachen müssen.
Da hätt's richtig
wäre
krachen
hier
müssen. Ja.
Für alle Beteiligten besser gewesen, wenn's hier mal richtig gekracht hätte.
Mhm.
Da jeder mal so ordentlich. Und dann wären wir, aber das hätte schon auch hier früher passieren müssen. Jetzt macht er ja noch den Witz. Ja, eigentlich werden sie Flieger genannt. Drachen haben Reiter und Greifer haben Flieger. Alter Zayden. Nee, sorry, mit Witzen und Tüteln kommst du hier gerade nicht weit. Und das ist halt das, was ich meine. Er ist mir in allem zu langsam und nicht direkt genug. Er orakelt da so ein bisschen rum, wie Tern es ja auch manchmal tut. Und sie ist völlig drüber. Man darf aber auch nicht vergessen, natürlich hat die kein hundertprozentiges Vertrauen in Zayden. Zayden gibt es ihr ja auch nicht. Zayden vertraut ihr nicht zu 1000%. Er öffnet sich ihr gegenüber nicht. Da hätte ich auch ein Misstrauen. Auch wenn das, ich weiß, in diese ganze Fourth Wing Liebesbubble mit Zayden und Violet nicht passt, der Gedankengang. Aber das kotzt mich. Und glaub auch, das ist das, was mich in Iron Flame so ankotzt zwischen den beiden. Dass er so in sich gekehrt ist, aber trotzdem irgendwie so ein 1000%iges Vertrauen von ihr fordert. Das funktioniert nicht. Dane auf der anderen Seite, der hat sich ein ganzes Leben um sie gekümmert. Ja, natürlich. Er hat Fehler jetzt hier gemacht, brauchen wir gar nicht drüber zu sprechen. Aber er hat sich das 1000%ige Vertrauen von Violet verdient. Muss man einfach so sagen.
Weiß ich nicht, weil ich finde, dafür erfahren wir auch zu wenig von der Kindheit. Weil alles, was Violet zu Dane und ihrer Kindheit äußert, ist meiner Meinung nach extremst hinter einer rosaroten Brille. Deswegen sage ich dir, auch das, so oft wie wir mitbekommen, wie sehr sie Dinge beschönigt oder wie oft sie eigentlich Dinge durch eine ganz falsche Linse sieht, bin ich nicht der Meinung, dass es nicht schon Anzeichen vorher gab, dass Dane mehr als einen Charakterfehler hat.
Darüber will ich gar nicht streiten. Aber Dane war immer ehrlich zu ihr.
War er das?
Bis zu diesem Zeitpunkt jetzt. Natürlich, er hat ihr von Anfang an gesagt, dass er eine geheime Siegelkraft hat. Sogar welche. Zayden spricht da nicht drüber bis Mitte, Ende Buch 2, was mit ihm so abgeht. Und das sind so Dinge, welche mich zum Nachdenken bringen, wie ehrlich und wie bereit sich in dieses Ganze zu versetzen ist Zayden. Der ist charakterlich für mich auch nicht der perfekte Mann.
Perfekt,
weil er nicht die perfekte Charakterin
ist. Ja, perfekt ist keiner von denen. Aber für mich ist die Rangliste an problematischen Menschen, da ist Violet bei mir am ersten Platz angekommen.
Ja, so, da gebe ich dir recht.
Weil die fährt auch immer diese Tour, wenn es ihr passt. Sie will so stark erscheinen, dann ist sie manchmal angepisst ohne Ende und fährt dann diese Tour, ich bin so selbstständig, ich bin so stark und komm mir bloß nicht zu nah und dann kill ich dich. Und wenn es ihr dann aber passt, verfällt sie genau in die andere Richtung und wird dann zu so einem kleinen Mädchen so, oh Gott, ich wurde getäuscht und oh Gott, die haben mich alle angelogen, wie konnten sie nur? Und weißt du, wie ich meine? Also ich finde, und es funktioniert, weil dann fängt, sobald dieser Moment kommt, fängt drumherum jeder an, sich hier anzupassen, egal in welchem. Hier, wo sie so auf krawallmäßig macht, tastet Zayden sich ran wie bei einem wilden Tier. Und wenn sie dann aber eine Sekunde später in ihre weinerliche Art verfällt, kommt jeder drumrum und, ach, du Arme, oh nee, lass uns dich mal
bin ich voll bei dir.
Da krieg ich das Kotzen. Und das ist auf eine Art auch wenn sie es nicht bewusst macht, bin ich der Meinung, ist das manipulativ dem Umfeld
Natürlich.
Gegenüber.
Natürlich, ich gebe dir damit allem zu 1000% recht, Vivi. Aber wir können das nicht alles nur auf Dane projizieren.
Jetzt lass mich mal ein bisschen projizieren.
Nee. Aber das Krasse finde ich ja auch, ihr Vater hat sie ja wirklich versucht, irgendwie auf das Ganze hier hinzustupsen. Mit allem, was er ihr gesagt hat, Briefe, die er ihr geschrieben hat. Auf den ist die null sauer. Die könnte ja auch denken, boah, Papa, hättest du mir einfach mal direkt ins Gesicht gesagt, was hier abgeht, ohne die ganze Orakelei, die ja auch die ganzen Männer hier in dem Buch machen, wären wir schon einen Riesenschritt weiter. Nein, den schützt sie ja auch. Ihre Mutter auf der anderen Seite, die kriegt's ja voll ab.
Ja, sie macht, das ist ja das, was ich eben auch meinte in Bezug auf Dane. Ohne jetzt, dass ich hier Dane nochmal alle Schuld zuschieben will. Nur jetzt in Bezug auf Violet. Das ist ja genau das, was ich meinte. Violet hat für sich ihre auserkorenen Bösewichte, innerlich.
Ja.
So.
Ja.
Und auf die projiziert sie alles. Und was die Leute drumrum, die sie auf den Podest stellt, machen, das ist nochmal was ganz anderes. Und das passt zu diesem, wie du sagst, zu ihrem Vater, zu Dane. Meiner Meinung nach zählt da auch Mira dazu. Und Brennan. Brennan wird ja von ihr auf ein Ultra-Podest auch gestellt. Also da ist die ganz krass. Da schlägt die in so Schwarz-Weiß-Richtungen aus.
Mhm. Ja. Und wenn du in dieser rosa-roten Welt bist, fällt es ihr unfassbar schwer, auch nur ein Müh Schlechtes an der Person zu sehen.
Ja.
Das ist ja später bei Brennan nicht anders.
Ja.
Und da fällt Dane drunter, ihr Vater, Brennan. Mira ist da anders.
Ich glaube, Mira ist so die einzige Person, die vielleicht, wo man sagen könnte, dass die irgendwo im Mittelfeld bei Violet ist.
Ja. Aber die denkt auch anders. Also, wenn wir aus Miras Sicht gucken, die liebt ihre Geschwister, hat aber kein Problem, denen mal so richtig die Meinung zu geigen und nicht alles zu 1000% abzunehmen und nichts zu hinterfragen. Mira ist da im Ganzen einfach anders gestrickt. Ist aber nachtragender als Violet. Die hat dann, bei der dauert es dann länger, noch mal der Person so ein bisschen was zurückzugeben, sag ich jetzt mal. Ich würde jetzt, wenn du nichts mehr hast, einmal Handlung kurz zusammenfassen, weil ich finde, wir haben jetzt über vieles schon diskutiert, was sich jetzt über 3-4 Seiten erstreckt. Okay?
Mhm.
Gut. Also Zayden ist ja jetzt näher dran. Er lässt sich so ein bisschen alles aus der Nase ziehen, anstatt direkt zu sagen, was Sache ist. Sie stellt ganz viele Fragen. Und es wird jetzt klar, okay, sie liefern Waffen, damit die Beneni bekämpft werden können. Violet versteht dann langsam, okay, mein Papa wollte mich in den Briefen warnen. Zayden erklärt jetzt, dass diese sogenannten Ödlande, quasi der Lebensraum der Beneni, dass die komplett leergesaugt sind. und die Veneni sich wie eine Seuche verbreitet haben. Es gibt ein Märchen mit drei Brüdern. Einer war Drachenreiter, einer Greifenreiter und einer wohl neidisch. Und dann haben die Krieg geführt. Scheint wohl dann doch ein wahres Märchen. Also ein wahres Märchen hört sich jetzt ein bisschen blöd an. Aber das scheint wohl was Wahres dran zu sein. Und Zayden sagt auch immer wieder, er wollte es ihr sagen. Wann war ihm anscheinend nicht so ganz klar und wie. Tern hält sich brutal zurück. Er bittet aber Violet dann doch, ihr Hirn einzuschalten. Sie hätte deswegen Tern mal kurz gern einen Mittelfinger gezeigt, macht sie nicht. Ich finde, er hätte ihn aber verdient. Die Veneni greifen Navani an wegen des Schutzzaubers, Poromil aber schon. Da dies jenseits der Grenzen liegt, bedeutet, da ist kein Schutzzauber in Poromil, bedeutet, da können sie walten, wie sie möchten. Würden sie über die Grenze gehen und innerhalb des Schutzzaubers sein, wäre ihre Magie nutzlos. Also da können sie nichts machen. Violet denkt im ersten Moment, dass die Führungsriege davon nichts weiß oder die Menschen allgemein davon nichts wissen. Zayden klärt sie dann aber relativ schnell auf. Du, pass auf, man weiß es, aber man entscheidet sich bewusst, nichts zu tun. Jetzt kommt halt langsam raus, was braucht man, um die Veneni zu töten? Ja gut, das ist so ein bestimmter Dolch mit einem bestimmten Material. Und deswegen greifen die Greifenreiter, wieder deine Alliteration, Vivi, also deswegen greifen die Flieger, machen wir so, auch die Grenzen an, denn sie brauchen das Ganze. Also so langsam funktionieren ihre Gehirnzellen, sie denkt an ihren Vater und jetzt merkt sie auch, verdammt, der hat mir alles mitgegeben. Ich hab's nur nicht verstanden. Sie denkt jetzt auch wieder, das sind auch wieder diese hirnrissigen Gedanken jetzt von ihr. Sie denkt immer noch, dass Zayden sie jetzt töten könnte, töten möchte. Zayden hält ihr jetzt ein Dolchchen, der sieht aus wie der aus dem Büro ihrer Mutter. Sie glaubt auch, dass er den mitgenommen hat und dann sagt er, nee, die hat auch einen und wir wissen warum. Und sie weiß, dass er recht hat. Violet wird jetzt langsam ruhiger und will wissen, warum er ihr nichts erzählt hat. Er hält immer noch so ein bisschen Abstand und seine Begründung.
Also wo du jetzt gerade bist, geht es vor allem darum, dass sie ihm vorwirft, er hätte sie angelogen und er zumindest darauf beharrt, dass er nie direkt gelogen hat. Das ist ja das, was ich auch schon mal gesagt habe, dass er sie nicht direkt anlügt, sondern dass er Dinge weglässt und manchmal ist so formuliert, dass es ein bisschen orakelmäßig, aber immer passt. Und darum geht es jetzt gerade hier, dass sie sagt, ja, du hast mich angelogen. Er sagt, nee, ich habe dir gesagt, dass ich hoffen würde, dass wenn es so ein Feind gibt, dass unsere Führungskräfte uns das mitteilen.
Ja, stimmt, danke. Mhm. Ich bin aber immer noch der Meinung, weglassen ist in diesem Fall hier, explizit in diesem Buch, genauso schlimm wie belügen. Das sind brutale Informationen, die er weglässt, über alle drei Bücher hinweg.
Ja, aber glaubst du in einem ruhigen Umfeld, wenn sie nicht wie hier voller Adrenalin gewesen wäre und das Ganze jetzt kaum noch zu verleugnen ist durch die Greifenreiter, die eben da waren. Glaubst du, wenn er ihr das in einem ruhigen Moment am Beskai of War College erzählt hätte, hätte sie ihn nicht einfach so ein bisschen als lächerlich abgetan oder hätte gedacht, er macht Witze?
Glaube ich nicht, da er ja weiß, was ihr Vater an Vorarbeit geleistet hat. Und er hätte alles mit den Worten ihres Vaters, den sie ja ganz oben sieht, beweisen können. Es wäre zumindest ein Versuch gewesen. Mhm. Ich bin mir recht sicher, dass das auch funktioniert hätte. Aber diese Aussage, er hat sie ja nie belogen, ja, stimmt, ist es besser? Nö. Also ich weiß nicht, ob, wenn er sie hier angelogen hätte, dieses Weglassen steht für mich in diesem Fall jetzt explizit auf einem Level.
Ja.
Vor allem, weil sie ja involviert ist.
Können wir ja sogar mit einem ganz alltäglichen Beispiel direkt sagen, da hast du recht, wenn dich jemand betrügt und du weißt es nicht, ist es genauso schlimm, als wenn derjenige zu dir sagt, ich muss heute Abend länger arbeiten. Das eine wäre direkt angelogen, andere wäre nichts gesagt, kommt aber aufs selbe raus.
Violet spürt auch dieses Summen in der Klinge, also sie merkt auch schon, oh, hier passiert irgendwie was. Und jetzt sagt er so geil, ja, weil ich dir hier jetzt alles erzähle, setze ich alles aufs Spiel. Bullshit! Er hat doch mit diesen ganzen Andeutungen und ihr auch zu sagen, wir waren damals zu dritt in Aethbyn, hat er schon vorher alles aufs Spiel gesetzt. Es war ihm final echt nicht klar. Okay, damit könnte ich eventuell leben mit der Begründung. Aber aufs Spiel gesetzt hat er alles vorher schon. Vor allem mit dem Wissen, dass Dane sie doch anfasst. Das weiß der doch. Was ist denn das für eine doofe Frage zum Schluss?
Ich denke aber, dass er erst die Bestätigung hatte, jetzt, als das mit F-Bein rauskam. Ich glaube, dass er das ganze Buch über vermutet hat, was Dane macht. Natürlich. Ich glaube aber, dass selbst Zayden noch ein bisschen gehofft hat auf die Bindung zwischen den beiden, dass Dane diese Grenze nicht überschreitet. Und ich glaube, dass Zayden auch erst in dem Moment, als er von Aethys Senior dieses F-Bein gehört hat, dass erst dann auch für ihn hundertprozentig klar war, okay, Dane ist wirklich so tief gesunken moralisch, dass er das gemacht hat. Und ich glaube, dass er das deswegen auch hier endlich auspackt. Und ich bin froh, dass es zumindest diesen Knall hier gibt in diesem Kapitel. Weil ja, wenn er sie da noch in Watte gepackt hätte, ja.
Aber er hat trotzdem eine lange Leitung, finde ich, in Bezug auf Dane. Er gibt ja die Gründe nachher. Er sagt, pass auf, der hätte den Schritt nie gemacht, der hätte dich nie beschützt, der hätte dich sterben lassen, er liebt seine Regeln. Und die Erkenntnis, dass Dane die Gedanken gelesen hat, kommt ihm aber erst jetzt. Wirklich lange Leitung. Aber ist okay. Er sagt jetzt, das Ganze hier ist größer als wir beide. Und er ist sich sicher, dass die Führungsriege alles weiter vertuschen möchte. Den Grund finde ich noch okay. Und er wollte sie ja nicht gefährden. Er hat ja gesehen, wie sein Vater gestorben ist. Das wollte er jetzt bei ihr auch nicht. Völlig billiger Grund wieder. Er weiß doch, dass er sie braucht. Das weiß auch Tern. Und jetzt zu sagen, er wollte sie nicht gefährden, dann hätte er sie gar nicht mitholen sollen.
Baby?
Ja, ich nähere mich wieder meinem absoluten Frustrationspunkt, muss ich gestehen, hier in diesem Kapitel, weil ich das auf so vielen Ebenen so schlimm finde. Ich habe es gestern ein bisschen ausgeblendet beim Zusammenfassen, ich gebe es zu. Als du mir gestern Abend geschrieben hast, dachte ich schon so, oh, es wird schwierig. Und jetzt, wie wir es gerade durchsprechen und ich die Seite noch mal vor mir sehe, tue ich mir schwer, gerade überhaupt was dazu zu sagen, was mir selten passiert. Weil ich so, so genervt von ihr bin. Ich kann es kaum in Worte fassen. Auch ihre.
Ich bin von beiden genervt. Ich finde Zayden in jedem Fall hier nicht besser. Ich finde, er redet sich das auch irgendwie schön. Er redet ihr um den Mund rum, dass sie jetzt bloß nicht zu böse ist. Dann sagt sie gleich, ich liebte dich. Nee, so schnell entliebt man sich nicht, aber ist okay. Er schreit sie dann jetzt dann aber an, weil sie sagt, liebte und nicht lieb. Also ich bin froh, dass Zayden irgendwann sagt, wir müssen jetzt los, wir müssen zum Stützpunkt. Ich hätte mir das nicht noch zwei Seiten durchlesen können. Sorry.
Nee, ich auch nicht. Für mich ist am schlimmsten dieser Paragraph von ihr, ja, er redet sich schön. Da möchte ich auch nicht mit dir diskutieren, weil ich mit dir voll einer Meinung bin. Er redet sich das schön. Lass mir so stehen. Aber dass sie selbst hier immer noch sagt, ja, ich hätte erstens Schilde aufziehen können, wenn Dane in der Nähe ist und bla bla bla. Und dann kommt dieser Satz. Oder vielleicht hätte er auch einfach weiterhin meine Grenzen respektiert. Aber wir werden es niemals wissen. Da denke ich mir, wie dumm bist du denn? Wie dumm bist du denn? Spätestens nachdem auf dem Flugfeld dieses Wort F-Bein gefallen ist und du dich noch gewundert hast und gesagt hast, oh, das ist extra wegen Zayden. Was dachte die denn, wie Aethys auf diesen Gedanken kommt, F-Bein? So doof kann die doch nicht sein, dass sie hier immer noch behauptet, der gute Dane respektiert ihre Grenzen. Warum? Nur weil sie sich nicht eingestehen will, wie unfassbar blind und naiv sie war. Also da bin ich raus. Ich bin raus. Wie kann man sich selbst gegenüber so, wie nennt man das denn? Ja, sie ist selbstgerecht, ohne Ende. Ist das richtige
Aber
noch Wort?
Aber nochmal, wir können hier Dane keinen Vorwurf machen, dass sie ihn so vergöttert.
Nee, in dem Kapitel ist Dane jetzt gerade nicht das aktive Problem.
Der ist nie das aktive, also klar, er ist das aktive Problem, dass er alle verraten hat. Aber das aktive Problem ist immer Violet.
Ja. Und auch, wie du sagst, dann am Ende dieser Seite dieses liebte dich, wo ich mir denke, ach komm. Ja, genau, wer kennt's nicht? Innerhalb von einer Sekunde entliebt.
Oh. Ja, zack, boom. Oh, aber na gut, immerhin bricht das Ganze jetzt ab. Obwohl ich den Satz von Zayden geil finde, oder beziehungsweise von ihr, wir müssen jetzt los, aber dafür muss ich wissen, dass du mir zu 1000% vertraust. Und sie, ja, ich vertraue dir. Das geht mir zu schnell. Also nur anhand jetzt der Fakten da. Ich finde, wenn du jemanden so hasst in dem Moment, was sie ja tut. Also sie, klar, sie liebt ihn immer noch, da sind wir uns einig, aber sie fühlt ja schon gerade so einen kleinen Hass und Wut und alles auf ihn. Und da dann aber zu sagen, ja, ich vertraue dir.
Ja, also. Ich glaube aber, dass ihr Vater da mehr eine Rolle spielt, weil in dieser ganzen Diskussion mit Zayden, in diesen ganzen anstrengenden Seiten, hatte sie ja immer mal wieder, so einmal pro Seite, den Gedanken an das, was ihr Vater ihr geschrieben hat und gesagt hat. Und ich glaube, dass das jetzt auch am Ende hier, dieser Gedanke, dass ihr Vater darauf vertraut hat, dass sie die richtige Entscheidung trifft. Ich glaube, dass das der Knackpunkt war.
Kasus Knaxus. Zayden sagt zu ihr ja, behalte bitte diesen Dolch, du wirst ihn brauchen. Und sie versteht nicht, warum er ihr jetzt eine Waffe gibt. Ajo, als ob sie ihn damit umlegen könnte. Er macht da noch einen Scherz. finde ich völlig unangebracht an der Stelle, aber gut. Sie fliegen ein paar Minuten später los und Violet ist natürlich auch noch sauer auf ihre Drachen, was ich verstehen kann. Und Tern überschüttet sie jetzt mit Schuldgefühlen seinerseits. Und ich glaube, dass er das extra macht, weil dadurch wird ihre Wut gedämpft und sie fängt an, klar zu denken. Kein schlechter Schachzug meiner Meinung nach von Tern.
Mhm. Guter Gedanke, Tiffy. Ich habe das gar nicht wahrgenommen, dass er wirklich seine Emotionen über sie komplett drüber waschen lässt.
Ja.
Ah ja.
Glaube ich, das war gewollt. Da kann mir auch keiner was anderes erzählen. Mhm. Bin ich mir zu 1000% sicher. Der wusste, wenn sie jetzt seine Gefühle spürt, dass ihre dann weg sind und sie mal nochmal ihr Hirn anstrengt.
Ja.
Violet versteht jetzt, dass es kein Buch über die Veneni gibt. Deswegen war ja auch nichts im Archiv und dass das Buch ihres Vaters dementsprechend ein sehr verbotenes ist. Dann sagt ja Tern so schön, eine Generation, um den Text zu ändern, eine Generation, die entscheidet, diesen Text zu lehren. Die nächste wächst heran und die Lüge hält Einzug in die Geschichte. Ganz wichtiger Satz. Und das ist ja das, was Markham gemacht hat. Er ist jetzt derjenige, der einen Text lehrt, der aber ja Lügen beinhaltet oder auch was weglässt. Mhm. Macht es in dem Fall ja auch nicht besser, dass er Dinge weglässt.
Diese Zahl, diese 400 Jahre, die hier jetzt erwähnt werden, meinst du, das ist so der Knackpunkt, wo die Entscheidung gefällt wurde, die Geschichte zu ändern?
Aber auch brutal lang, ne?
Ja, aber das wäre jetzt doch nochmal mit größerem Abstand, als ich gedacht hätte. Also ich war da jetzt eben eher bei dir, dass es recht schnell nach dem Großen Krieg war, aber dann wären ja erstmal noch 200 Jahre vergangen, bis dann irgendein ganz heller sich gedacht hat, so, und jetzt starten wir mal nochmal bei Null.
Ich glaube, dass die vielleicht auch erstmal 100 Jahre Ruhe hatten vor den Veneni. Die waren ja, schätze ich, erstmal so ein bisschen zurückgedrängt besiegt. Das heißt, die mussten ja erst nochmal zurückkommen und das dauert ja auch nochmal.
Aber warum haben dann direkt die Flieger nochmal angegriffen? Weil das stand ja da, dass das direkt noch im ersten oder zweiten Jahr nach dem Großen Krieg, dass da nochmal Angriffe aus Powermill kamen.
Vielleicht war denen klar, dass es bald wieder zu Angriffen der Veneni kommt und sie was tun müssen. Oder denen ging's halt richtig scheiße. Also so wie das hier gesagt wird, geht's den Fliegern nicht so gut. Also klar, Serena, Katrina, wie sie alle heißen, mit royalem Hintergrund, ist eine andere Sache. Aber grundsätzlich ist da nicht so viel Reichtum in Poromil wie vielleicht in Navarre. Kann ja auch ein Grund sein, warum sie eingegriffen haben. Dass die Veneni gar keine Rolle gespielt haben, sondern die einfach ums Überleben gekämpft haben.
Ja.
Neuaufbau mussten starten, mit was. Aber ich denke, dass die Veneni erstmal gedeckelt waren.
Mhm.
Vielleicht. Ist jetzt reine Vermutung von meiner Seite. Sie fliegen jetzt Richtung Aspen, also in Richtung des Stützpunktes. Und sie merkt halt jetzt einfach, okay, sie denkt jetzt über das alles nach. Der winkt mit dem Zauber von ihrem Vater. War anscheinend nicht durchdringend genug, aber er ist jetzt angekommen. Tern bestätigt auch ihre Gedanken und sie landen. Der Außenposten ist natürlich ähnlich aufgebaut wie der in Montserrat. Also ist jetzt nichts Neues für sie. Weil er denkt immer noch an die Wargames, da hätte ich ja jetzt gar keinen Gedanken mehr dran. Also allerspätestens jetzt auch an Zaydens Stelle. Bei dem dämmert's ja auch erst, als jetzt hier alles leer ist in dem Außenposten, ist mir alles zu spät. Also kann mir keiner sagen, dass die nicht früher da hätten drüber nachdenken können. Sie steigt ab. Und Dinah ist richtig müde. Ich glaube, dass diese ganze Diskussion und dieses Aufeinandertreffen Goldie richtig Kraft gekostet hat in ihrem Babyalter. Das ist viel für so ein kleines Geschöpf. Und diese Enttäuschung von Violet zieht die, glaube ich, auch richtig runter. Da kann Tern besser mit umgehen.
Ja, das stimmt schon. Ich glaube auch, dass Endana wirklich das auch glaubt, was auch Tern gesagt hat. Ich glaube, dass Endana das nicht gesagt hat, um da irgendwie ein schlechtes Gewissen oder Schuldgefühl heraufzubeschwören. Ich glaube, dass die wirklich für sich das aus den richtigen Gründen getan hat.
Ja.
Dass die wirklich dachte, dass sie ihre Reiterin damit so lange wie möglich behüten kann.
Ja.
Und dass Violet darauf jetzt so negativ reagiert. Ich glaube, dass das ihr auch wehtut.
Klar, natürlich. Und so ein Kind nimmt das ja immer noch anders auf als so ein Erwachsener, der das besser einordnen kann. Und das wird bei Drachen ähnlich sein.
Ja.
Wie gesagt, sie sind jetzt im Außenposten und der ist komplett leergefegt. Und mir klingelt es da trotzdem noch zu spät. Es ist keine Infanterie da, es sind keine Reiter da. Das ist eigentlich ein aktiver Außenposten. Also da müsste eigentlich die Hölle los sein, trotz Wargames, gerade weil er außerhalb des Schutzzaubers liegt. Und nochmal, der liegt außerhalb des Schutzzaubers. Das heißt, die, die dort täglich arbeiten, müssten diesen Kampf oder diese Kämpfe zwischen Greifenreiter, Flieger, Veneni mitbekommen. Und trotzdem wird geschwiegen. Da geht ganz schön viel falsch in diesem Komplex von Militär.
Ja, das bringt mich auch nochmal zu dem Punkt, dass ich mich frage, wie schaffen die es denn, die so in Reihe und Glied zu behalten?
Ja.
Drohen die denen mit irgendwas oder ist wirklich jemand von denen so manipulativ, dass er denen beibringt, wenn ihr was sagt, bringt ihr uns alle in Gefahr? Vielleicht hat das ja auch wirklich immer noch mit der Siegelkraft von Günther Aethes zu tun. Wir wissen ja immer noch nicht, was dem seine Siegelkraft ist.
Ich denke auch, dass diese Veneni-Angriffe seit Fans Rebellion erst brutal viel mehr geworden sind. Das wird sich vorher immer noch alles so ein bisschen in Zaum gehalten haben, sodass die Greifenreiter klargekommen sind.
Mhm. War den Greifenreitern vielleicht vorher auch nicht so ganz klar, was genau in Nevar sie gegen die Wennen unterstützen würde? Dass das, sag ich mal, dieses Material ist. Vielleicht war das ja auch erst durch Fenn so richtig dann denen klar geworden, dass das an den meisten Stützpunkten irgendwo in der Waffenkammer gelagert wird.
Ja, gut möglich.
Vielleicht hat der noch ein paar Geheimnisse ausgeplaudert.
Das kann ja gut sein. Und die Frage ist ja auch, wann haben sich die Veneni wie eine Seuche verbreitet? Das wissen wir auch nicht. Wir kriegen ja hier keine Zeitangaben. Das sind so verschiedene Möglichkeiten. Trotzdem wundert es mich dennoch sehr, dass so viele so dicht halten. Sie durchforsten jetzt diesen kompletten Außenposten und Liam, der hat ja diese Siegelkraft Weitsicht, der schaut jetzt zum Handelsposten, ja, und sieht da jetzt nicht so das Allerbeste. Und Zayden, bei dem klickt's jetzt langsam und der will wissen, was Dane zu Violet gesagt hat, als sie noch auf dem Flugfeld waren. Er hat ja zu ihr gesagt, nochmal, falls man sich nicht mehr dran erinnert, dass er sie vermissen wird und er sich sicher ist, dass Zayden ihr Tod sein wird. Violet versteht das Problem immer noch nicht. Und jetzt kommen Garrick mit Imogen und die haben einen Briefumschlag. Und in dem Briefumschlag steht drin, eure Mission ist es zu überleben, wenn ihr könnt. Und Zayden will nämlich jetzt wissen, ob Dane Violet angefasst hat. Und sie zeigt ihm auch, wie. Und Violet sagt, so fasst er mich immer an. Und da mache ich jetzt Dane einen Vorwurf. Ich vermute, dass er immer ihre Gedanken gelesen hat, wenn er sie angefasst hat. Auch wenn wir beide es teilweise nur als Umsorgen interpretiert haben. Entweder differenziert Violet hier nicht in der Art und Weise, wie er Dane sie angefasst hat, oder Dane hat immer Gedanken gelesen. Und ich bin mittlerweile eher auf dem Trip, er hat sie immer durchforstet.
Wenn ich das aber glaube, verliert er bei mir moralisch ja noch mehr Punkte. Und er ist schon nah am Boden dran. Weil er hätte nicht immer einen Grund gehabt, ihre Gedanken zu lesen. Weil ganz zu Beginn hatte sie ja noch gar keine Berührungspunkte mit Zayden. Und wenn er da wirklich schon angefangen hat, direkt ihre Gedanken zu lesen, dann hat er es ja aus gar keinem Grund getan, außer aus Eigennutzen.
Verschiedene Gedankenweisen. Erster, er hat es aus Liebe getan, weil er einfach sehen wollte, was passiert, ist irgendwas, wo ich gegensteuern muss.
Oh, nee.
Zweiter Gedanke, weiß ich nicht. Zweiter Gedanke, Günther war von Anfang an der Drahtzieher. Und wer weiß, was er seinem Sohn angedroht hat, wenn er es nicht umsetzt. Ich weiß es nicht.
Aber was soll er also, da am Anfang bei Violet überhaupt vermutet haben? Günther selbst.
Der weiß doch, was Lilith vielleicht treibt. No. Da ist in der Führungsriege, geht viel mehr schief, als wir wissen.
Ja, aber.
Und so wie Günther drauf ist, kann ich mir vorstellen, dass der schon so ein bisschen den Braten gerochen hat. Okay, die nächste Sorin Gale kommt, wir haben noch den Ryerson hier. Wer weiß, was der für Drahtzieher war. Es kann auch einfach sein, dass Dane nicht immer die Gedanken gelesen hat. Weiß ich nicht. Dass Dane da in die Richtung keinen guten Charakter hat, wie gesagt, haben wir oft genug diskutiert, bin ich voll bei dir.
Ich denke, der hat viel und oft ihre Gedanken gelesen. Aber ich glaube, es gab so ein, zwei Momente, wo extra betont wurde, dass seine Hand sonst wo ist oder so. Ich glaube, es gab ein, zwei Momente, wo er mal nicht gelesen hatte. Aber die sind wahrscheinlich sehr spärlich verteilt im Buch.
Aber es reicht ihm eine Hand. Denn Athwin hat ja mit einer Hand rausbekommen, nicht mit zwei.
Ja, ich sag ja, es gibt wahrscheinlich ein, zwei Momente im Buch, wo er nicht gelesen hat, aber die sind nicht gerade viele. Ich mag auch ihre Gegenwehr hier nicht, weil es hätte schneller bei ihr sacken müssen, dass er recht hat mit dem, was er gerade sagt.
Und sie kämpft zu lange dagegen an. Also, dass sie am Anfang sich wehrt und sagt, nein, ich hätte das gemerkt, kann ich noch so ein bisschen mitgehen. aber dann dauert's mir zu lang und dann kommt ja der Brief und dann ist ja ganz klar, okay, Aethys hat uns hier hingeschickt zum Sterben. Und sie sehen dann ja auch quasi die, also da Liam sieht ja dann auch die Venedig.
Ja, es ist auch halt so ein Problem mit ihren Schilden. Und das passiert ihr später immer noch öfter. Und das ist auch so ein Punkt, wo ich total genervt von ihr bin. Spätestens ab diesem Moment hier hätte sie quasi für die Ewigkeit ihre Schilde immer hoch haben müssen. Oder hätte für sich denken müssen, boah, jetzt bin ich so aufs Glatteis geführt worden von der Person, der ich vertraue. Und die Folgen davon sind ja katastrophal. Danach habe ich meine Schilde immer oben. Aber das wird ihr ja nachher ständig noch passieren, dass sie dran erinnert werden muss. Sind deine Schilde oben? Auch das ist mal wieder so dieses Hilflose und dieses wie so ein kleines Kind. Oh, ups, jetzt habe ich meine Schilde aber gerade wieder unten gehabt. Da muss ich dran denken. Oder wenn Tern dann sagt, Schilde. Und da denke ich mir immer, ey, leck mich am Arsch. Was ist los mit dir? Oh! Ja.
Kurz noch zu Garrick und Imogen. Ich find's so süß, dass er und sie immer so ein Auge aufeinander haben. Also sie hätten ja jetzt hier nicht gemeinsam durchforsten müssen. Es hätte ja auch andere Kombinationen geben können. Und trotzdem gucken die hier schon aufeinander. Klar, Imogen steht auf Garrick, Garrick wahrscheinlich auch auf sie, aber das sind so unterschwellige Sachen, um ein positives Fazit noch zu ziehen aus diesem Kapitel.
Hau raus!
Was ich halt sehr, sehr süß finde, dass wir von Garrick und Imogen immer so kleine, goldige Einblicke hier kriegen. Aber ansonsten hat mich das Kapitel echt abgefuckt, muss ich leider sagen. Also ich glaube, ich fasse einmal für uns zusammen, wir lieben dieses Buch immer noch, wir sind immer noch voll into it, aber boah, das hier hat mich schon zur Weißglut gebracht. Ich weiß aber auch, und das weißt du auch, wir brauchen das, damit wir diesen Spice haben. Und Spice meine ich jetzt nicht Schnackselszenen, sondern Spice im Sinne von, es kracht, wir regen uns auf. Und das ist ja auch das, warum wir dann weiterlesen.
Ja, aber ich...
Das hat Rebecca schon richtig gut hingekriegt.
Ich muss aber gestehen, es gab schon Bücher, da wurde meine Frustrationsgrenze überschritten. Und die habe ich dann auch tatsächlich nicht mehr weitergelesen. Du hast recht, hier in diesem Fall hat's mich dazu gebracht, dass ich sehr investiert in das Buch bin. Bin ich voll bei dir. Ich werde auch nie meine Meinung ändern. Also die Buchreihe hat so einen speziellen Platz in meinem Herzen. Sonst, glaube ich, hätten wir auch keinen Podcast gestartet. Aber es ist ein schmaler Grat. Das muss ich aber auch sagen. Teilweise ist es ein ganz schmaler Grat, wo ich dann auch wirklich dann danach das Buch muss kurz zur Seite legen. Weil ich merke, dass es mich ziemlich frustriert. Und ich da auch.
Es ist so der Gang auf der Rasierklinge. So, ich bin ja nicht gut mit Sprichwörtern, aber du weißt, was ich meine.
Genau, weil ich nicht zu diesen Leuten gehöre, die sich mit Violet identifizieren können.
Nee, richtig.
Ja, ich weiß, dass es viele Leute gibt, die sich mit ihr identifizieren können. Und ich kann ja sogar verstehen, wo das dann herkommt. Ich finde bestimmt auch einzelne Dinge, wo ich sage, ach, okay, da sehe ich mich ein bisschen drin. Hatte ich ja auch schon, zum Beispiel, wenn sie beim Kämpfen so ein bisschen, ne, hochfährt. Also da kann ich sagen, jo. Aber so im Großen. Jo,
oder wenn sie in Schnackselszenen wegen Zayden hochfährt, können sich, glaube ich, auch viele mit identifizieren.
Ach was.
Ja. Würde ich jetzt mal so einen Raum werfen.
Aber so im Großen und Ganzen habe ich mir bis jetzt schwer mit ihr getan. Als Person. Kann da auch nicht alles so entschuldigen. Auch hier am Ende vom Kapitel, dass Zayden dann noch mal sagt, es ist nicht deine Schuld. Das ist ja wieder dieses typische, damit es ihr jetzt besser geht, sage ich das, was sie hören will.
Ja.
So. Und da bin ich raus. Weil ich glaube, man muss Menschen ehrlich ins Gesicht auch sagen, wenn sie Scheiße gebaut haben.
Ja. Ja, definitiv.
Und
aber ich finde es trotzdem so krass, wie die Community sich auf Dane eingeschossen hat, wenn wir jetzt gerade hier hinten raus in den Kapiteln oder auch durch die nächsten zwei Bücher immer wieder gesagt bekommen, dass Violet und Zayden in vielen Dingen auch nicht besser sind. Und das finde ich so krass. Und das hat Rebecca ja auch gesagt, in ihren Interviews, ne, wo sie sagt, ey Leute, Dane ist für euch Staatsfeind Nummer 1 auf einer Ebene mit Jack Barlow. Dabei war einfach nur der beste Freund, der sie versucht hat, in gewissen Dingen auf jeden Fall zu schützen. Und das ist ja den Gedanken, den ich ja auch relativ früh ja auch schon hatte. Und das finde ich echt spannend, wie schnell man auch andere Charaktere, weil man sie heiß findet, weil man sie geil findet, weil man sie keine Ahnung wie findet, so ein Stück hochhebt. Obwohl sie echt richtig charakterliche Schwächen haben.
Mhm. Ja, ich mache aber einen Unterschied, wo die charakterlichen Schwächen liegen. Und bei, selbst bei Violet, das habe ich jetzt ja deutlich gesagt, dass die für mich echt schwierig teilweise ist und ein Riesenproblem. Aber Violet hat ihre Prioritäten ganz klar gesetzt. Und Violet zum Beispiel hätte niemals, Violet hätte, egal mit was ihr die Führungsriege gedroht hätte, bin ich der Meinung, und das würde ich auch unterschreiben, dass Violet niemals ihren besten Freund so hintergangen hätte. Violet hätte das nicht gemacht. Und deswegen sage ich andersrum, ist das für mich aber der Punkt, wo ich niemals bei Dane drüber hinwegkommen werde, dass er seine ganze emotionale Beziehung zu Violet unter die Anweisung seines Vaters gestellt hat. Da werde ich auch nie drüber hinwegkommen und das macht für mich einen Unterschied noch aus. Violet
hat... Gebe ich dir recht, aber wenn wir uns Buch 2 und 3 anschauen, ist da eine Ebene zwischen ihr und Zayden, die ähnlich ist wie zwischen Dane und seinem Vater. Denn er sagt ja auch, oh nee, sag das nicht deinen Freunden. Und sie verheimlicht so viel vor unserer Crew. Dabei könnten die eigentlich in so vielen Dingen helfen.
Ja.
Und da kommt sie auch unfassbar gut weg. Und dass Widdock ihr in Buch 3 mal so richtig die Meinung geigt, hat sie echt verdient.
Also sicher, natürlich hat sie das verdient. Aber sie hat Dinge geheim gehalten. Und sie hat aber nicht ihre Freunde für Zayden ausspioniert. Nee. Und das ist der Unterschied. Und da mache ich diesen Unterschied. Und den werde ich auch bis zum Ende dieser Buchreihe machen. Und das wird für mich nie auf einer Ebene sein. Entweder ist mir eine Person so wichtig und ich missbrauche das Vertrauen nicht, oder sie ist es nicht. Und Dane hatte sich für die Seite entschieden hier. Und das ist so.
Ja, da gebe ich dir recht. Trotzdem ist er für mich nicht Staatsfeind Nummer 1. Nee. Er hat hier einen Haufen Bockmist gebaut. Ja. Er macht's aber hinten raus auch nochmal echt. Er macht Kratzfüßchen, er versteht, was er falsch gemacht hat und er dreht sich, finde ich, schon um 180 Grad. Violet dreht sich für mich zu wenig und auch Zayden dreht sich für mich zu wenig.
Mhm.
Ich bin auf Buch 4 gespannt, weil ich glaube, den Absturz von Zayden brauchen wir, dass er sich drehen kann.
Ja. Übrigens habe ich jetzt zwei Sachen zum Ende. Die eine hat noch mit dem Kapitel zu tun, die andere nicht. Bist du bereit?
Ja.
Und zwar in dem Kapitel wurde ja in so einem Satz das mit diesen drei Brüdern erwähnt. Finde ich immer noch witzig, wie das so gedroppt wird hier mitten im Buch. Und,
erinnert mich brutal an Harry Potter mit den drei Brüdern.
Und da ging es ja drum, ne, der eine verbindet sich mit dem Drachen, der andere mit dem Greifen, der dritte nimmt die Magie direkt von der Quelle. Ich bin mir nicht sicher, ob wir die wahre Quelle bisher kennengelernt haben, was die Wenden betrifft. Du auch nicht, ne?
Richtig. Richtig, ja, okay. Bin ich voll bei dir.
Okay, gut. Ich wollte nicht mehr dazu sagen, ich wollte nur dazu sagen, dass ich dieses Wort Quelle sehr interessant finde, von der Wortwahl her.
Ja.
Genau. Und das Zweite ist, und das hat jetzt nichts mit dem Kapitel zu tun, aber ich habe so Angst, dass ich diese Theorie vergesse oder beziehungsweise diese Frage vergesse, dass ich es jetzt bringen muss. Und zwar steht ja immer am Anfang dieses mit Jacinia, ne?
Ja.
Und wir haben uns ja drauf konzentriert, dass die aufgestiegen ist im Rang, dass die das übersetzt hat, was vielleicht mit den anderen passiert ist und diesem Teil mit Melek. Und dann gab es dann diesen Einwurf bei TikTok oder Instagram, dass da ja steht, sie wäre Kuratorin am Beskyev War College. Wenn wir davon ausgehen, dass am Ende von Buch 5 der Krieg vorbei ist, warum gibt's denn das War College dann noch?
Ich vermute, dass die nicht aus ihrem Kriegsgedanken rauskommen. Dass die immer noch irgendwie Militär haben werden oder vielleicht das Ganze umstrukturieren als wirkliches College.
Mhm. Und dann einfach den Namen beibehalten, meinst du?
Ja klar, warum nicht? Die werden doch immer noch Drachenreiter ausbilden.
Ja.
Vielleicht nicht mehr in der Art und Weise, wie sie es jetzt tun, aber ich vermute, dass diese Verbindung zu den Drachen dort dennoch bestehen wird. Ist ja hilfreich.
Mhm. Aber du verstehst quasi, wo dieser Gedankengang herkommt, den die Leute haben, dass das halt so ein bisschen die Frage aufwirft, ob das Buch vielleicht so als Art Kreis endet. Ob quasi die Probleme nie zu Ende sein werden.
Willkommen in der heutigen Welt.
Ja, deswegen dachte ich, ich muss es jetzt einwerfen, bevor ich es komplett wieder vergessen habe.
Und da wir ja wissen, dass Rebecca mit diesem Buch sozialkritisch, also oder Kritik an vielen Dingen, die in Amerika schieflaufen, ja ausüben möchte, das hat sie doch, glaube ich, schon mal gesagt, kann ich mir das schon vorstellen.
Guck mal, da habe ich es doch geschafft, dass wir das Kapitel doch noch ein bisschen leichter beenden.
Ja.
Also heute total. Waren wir beide on fire. Das haben wir selten, dass wir beide so
ja.
drauf sind.
Definitiv. Ja. Und dann nehmen wir nach Ostern die große Kampfszene auf. Das wird spannend.
Ja, das wird wild.
Aber ich muss jetzt was frühstücken. Du hast schon gefrühstückt?
Ja, sicher. Du kennst mich.
Immer ein Feierabend. Sehr gut. Dann wünsche ich euch allen einen wunderschönen Start in die Woche bei hoffentlich gutem Wetter. Ihr habt Ostern hoffentlich gut überstanden. Die Folge müsste an Ostermontag ja rauskommen. Und dann hören wir uns zum großen Kampf in der nächsten Drachenstunde.
Tschüss!
Drachenstunde, der Fantasy-Podcast.